Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jana Struff ist eine Runde weitergekommen. Der Regen hat heute eine ganze Menge dann wieder durcheinander gebracht und momentan kämpft tatsächlich Jannik Sinner noch um den Einzug in die dritte Runde. Herzlich willkommen zu unserem dritten Daily hier von Chip and Charge zu Wimbledon 2024. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist noch nicht so wie in Paris, dass wir hier zwischendurch stundenlang sitzen, aber auch heute war es wirklich sehr kühl und zwischendurch hat es geregnet. Wenn wir in Paris wären, dieses leichte Nieseln, das wird niemanden stören, das wird niemanden kümmern, aber hier ist gleich immer so ein kleines bisschen Panik, wenn es so ein bisschen regnet.
Naja, und London fängt ja sowieso immer später am Tag an.
Ja.
Vor allem die beiden großen Courts. Also da wird ja schon das Prinzip quasi nicht vor 2 Uhr eurer Zeit, glaube ich, ne? Und 3 Uhr unserer gespielt. Und das werden die auch strikt durchhalten, würde ich sagen, mindestens bis Sonntag. Also da, glaube ich, würde erst langsam aufgeholt werden. Da kennen sie nichts im Wimbledon.
Während wir gerade sprechen, spielt Jannik Sinner gegen Matteo Berrettini. Beide sind in einem vierten Satz und wir hoffen, dass wir das Match noch mit reinbekommen, während wir hier aufnehmen. Wir sprechen aber als erstes über dann den Frauenwettbewerb. Und da haben wir heute eine Spielerin gesehen, die einen enorm starken Eindruck gemacht hat. Emma Raducanu hat den Center Court bekommen und sie hat heute gegen Elise Mertens gespielt. Hat sie den Center Court bekommen oder hat sie den
Einser?
Den Einser hat sie bekommen, genau. Gegen Elise Mertens hat sie gespielt. Und Elise Mertens hatte eigentlich ganz gut ausgesehen in der ersten Runde. Aber heute Emma Raducanu komplett von der ersten Sekunde an war sie die bessere Spielerin. Hat am Ende mit 6:1 und 6:2 gewonnen. Und hat zum ersten Mal seit ihrem US Open-Gewinn die dritte Runde eines Grand Slams erreicht. Und das bei ihrem Heimturnier, wo sie dann doch sehr im Brennglas der Öffentlichkeit steht. Das ist schon eine starke Leistung.
Ja. Und trifft da übrigens auf eine, die fast Ähnliches geschafft hat, aber da reden wir gleich noch drüber. Raducanu, sehr gute Leistung, finde ich. Also das ist die Raducanu, wenn man die Top-10-Spielerin sich vorstellt, die sie sein könnte, dann ist sie genau das. Eine, die Geschwindigkeit der Gegnerinnen perfekt nutzt, die sehr flach spielen kann, die aber auch variabel ist, die einen Court sehr gut öffnen kann, die extrem gut antizipiert, die einen ziemlich guten Aufschlag hat. Also das ist eine, die, wenn sie das 7 Matches hier spielen würde, die Wimbledon gewinnen könnte. Aber das wollen wir erst mal sehen, ob sie das 7 Matches kann. Die aber, wenn sie das in Zukunft findet, wirklich eine Top-10-Spielerin sein kann. Also das, was wir eigentlich vermisst haben seit ihrem US Open-Sieg, haben wir heute hier gesehen.
Wir haben wirklich einiges davon gesehen, was wir vermisst haben, aber was wir einfach nicht gesehen haben in den letzten Monaten und auch letzten Jahren. Vor allen Dingen dann auch das Selbstbewusstsein. Und das ja gerade, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Öffentlichkeit, die Emma Raducanu natürlich auch aushalten muss. Sie hat sich ein bisschen dran gewöhnen können in den letzten Jahren und dass die Erwartungen an sie natürlich auch wirklich andere sind, als wenn sie jetzt keine Britin wäre. Und in Großbritannien ist die Presse nun mal sehr unnachgiebig und verzeiht wenig. Das war heute, da war sie auch komplett fokussiert. Das fand ich wirklich bemerkenswert stark heute.
Ja, validiert ja dann vielleicht auch doch nochmal ihre durchaus kritisch gesehene Entscheidung in der Sandplatzsaison. Ja. Jetzt vielleicht eher, das langsamer angehen zu lassen, zum Beispiel die French Open Quali nicht zu spielen, dann die Vorbereitungsturniere auf Rasen wirklich mitzunehmen und dann hier bisher astreine Leistung zu bringen. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf ihr Drittrundenmatch.
Ihr Drittrundenmatch bestreitet sie gegen Maria Sakkari. Bevor wir über Maria Sakkari sprechen, müssen wir allerdings darüber sprechen, dass es heute dann auch nochmal, eine kleine Bombshell gegeben hat, nämlich, dass Emma Raducanu und Andy Murray zusammen im Mixed spielen werden. Andy Murray hatte ja gesagt, dass er Einzel nicht wird spielen können oder nicht spielen kann, hat dann für das Doppel mit seinem Bruder Jamie Murray gemeldet und jetzt ist rausgekommen, dass die beiden Mixed zusammen spielen werden. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Wir haben schon gesehen, morgen spielen Jamie und Andy Murray auf dem Center Court an Tag 4. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass an Tag 4 eines Wimbledon-Turniers ein Doppel angesetzt wird. Und jetzt erleben wir dann auch noch Emma Raducanu und Andy Murray zusammen im Mixed. Das wertet den Mixed-Wettbewerb natürlich auch nochmal um ein Vielfaches auf.
Ja, und ich bin überrascht, muss ich zugeben, weil er wird nicht in Olympia-Mixed spielen, das wissen wir schon. Mhm. Er hat das hier schon einmal mit Serena gemacht vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob er sich Chancen ausrechnet, den zu gewinnen, ob er seinen Aufenthalt hier verlängern wollte, weil ehrlicherweise die Astronomics kann auch auf den Montag geschoben werden, wenn das jetzt zum Beispiel notwendig ist nach dem Doppelmatch, angenommen, dass er da ausscheiden würde. Ich bin überrascht. Es ist natürlich wirklich eine Staffelstabübergabe an eine, die fast seine Tochter sein könnte, die wirklich das neue Gesicht des britischen Tennis ist, noch weit vor allen anderen, die da im Moment in der Verlosung sind, inklusive Jack Draper. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Ich meine, er hat hier an selber Stelle natürlich damals Olympia Silber gewonnen mit Laura Robson. Mhm. Vielleicht ist nochmal eine Reminiszenz daran. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich war überrascht.
Ich glaube, es ist einfach Maximierung der Möglichkeiten, ihn nochmal zu sehen hier in Wimbledon. Das ist einfach, es gibt diesen Wettbewerb, er ist noch kürzer als das Herrendoppel. Herrendoppel wird ja inzwischen auch noch Best of Three gespielt. Es ist noch kürzer, dieser Wettbewerb, dadurch, dass mit Deciding Point gespielt wird, also No-Add-Regel. Ich glaube einfach, dass er seinen Fans nochmal so viel geben möchte wie möglich und dass das so gemacht worden ist. Und dann natürlich, wie gesagt, wie du gesagt hast, die Staffelstabübergabe, das ist, ja, es ist schon ein sehr symbolisches Zeichen. Die beiden spielen auf jeden Fall zusammen mixed und Emma Raducanu.
Und hoffen wir, deine Belgierin kriegt ihn zu sehen hier aus dem Sportschau-Ding.
Ja, genau. Vielleicht, also sie hat gesagt, sie ist eine Woche da, vielleicht ist sie dann nächste Woche dann noch da, wenn das Mix gespielt wird. Auf jeden Fall wird sie eine ganze Zeit jetzt nochmal in der Queue verbringen und es ist wirklich nicht gemütlich momentan mit dem Wetter. Maria Sakkari auf jeden Fall ist die nächste Gegnerin von Emma Raducanu. Die hat heute gegen Arantxa Rus mit 7:5 und 6:3 gewonnen und wo du eben schon so ein bisschen darauf hingewiesen hast, Maria Sakkari hat nun wirklich keine guten Grand-Slam-Ergebnisse in den letzten Jahren können wir schon sagen, gehabt. Sie war ja zum ersten Mal seit 6 Grand-Slams wieder in die zweite Runde mal eingezogen. Jetzt in der dritten Runde nach einer konzentrierten Leistung gegen Arantxa Rus. Das ist nicht ganz trivial, gegen Rus zu gewinnen, weil die hat ein unangenehmes Spiel als Linkshänderin und so weiter. Und das hat Maria Sakkari heute wirklich sehr konzentriert gemacht. Und ich glaube, die ist heilfroh, dass sie mal die dritte Runde wieder erreicht hat.
Ja, also erstmal dritte Runde seit Anfang 2023, ja. Sollte sie weiterkommen, erstmal vierte Runde seit Australian Open 2022. Das war nach dem Turnier, wo sie gegen Emma Raducanu im Halbfinale verloren hat, damals US Open 2021, ein Match, was ihr in Erinnerung sein muss, war eine vergebene Chance, können wir nicht anders sagen, jetzt gerade im Nachhinein. Es war ein unglaublicher Lauf von Raducanu, aber einer, den Sakkari auf dem Court, glaube ich, hätte stoppen müssen. Und Sakkari ist keine geborene Rasenspielerin, dafür ist Sakkaris Spiel viel zu wenig geradlinig, viel zu sehr auf Einsatz und Physis ausgelegt. Und in Rus hatte sie heute natürlich so ein bisschen wie die Light-Variante von sich selbst. Und ich fürchte, gegen Raducanu, wenn sie das nicht so ein bisschen so ein dreckiges Match machen kann, dann könnte es auch wieder fix gehen. Also ich kann mir was vorstellen, wo Raducanu das 3-3 gewinnt oder wo Sakkari wirklich in der Lage ist, daraus was zu machen, wo Raducanu dann irgendwann im Laufe des Matches nervös wird und es dann vielleicht doch noch abgibt. Aber auf dem Belag, muss ich sagen, ist Raducanu für mich schon recht klare Favoritin im Moment.
Für mich ist sie auch Favoritin, vielleicht nicht ganz so klar wie für dich, aber ich würde jetzt im Moment auch sagen, dass das Spiel oder das Match liegt so ein bisschen auf Emma Raducanu Schläger und ich glaube schon, dass sie die sein wird, die am Freitag da die Oberhand behalten wird und da geht's ins Wochenende, sie wird den Center Court bekommen, ich glaube davon können wir ausgehen und ich glaube schon, dass Maria Sakkari da Probleme bekommen wird und wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich glaube, das wird ein Match, was Emma Raducanu gewinnt. Und dann ist hier der Hype übers Wochenende aber mal so richtig groß. Emma Raducanu gegen Maria Sakkari. Und wer die Drittrundenbegegnung Lulu Sun gegen Lin Zhu vorausgesagt hat, der ist jetzt ein sehr reicher Mann. Qin Wen Zhang war ja in der ersten Runde, oder war gesetzt hier an 8 und hatte in der ersten Runde gegen Lulu Sun verloren. Und die hat jetzt zum ersten Mal in ihrer Karriere die dritte Runde eines Grand Slams erreicht. Und das durch einen Dreisatzsieg gegen Julia Starodubtseva. Ich habe von diesem Match nur den Matchball gesehen und wie ihre Mutter bzw. ihr Team sich in die Arme gefallen sind, ist für beide eine große Chance, hier in die zweite Woche einzuziehen.
Ja, und Zhu hatte ja schon mal so ein tolles Jahr. Letztes Jahr ist Typ Konterspielerin, bisschen eigentlich wie Ji Zheng, die damals mit Lina hochgekommen ist, so vom Typ her. Trotzdem war ich überrascht, dass sie heute gegen Pavlyuchenkova gewonnen hat. Aber man muss sagen, Pavlyuchenkova ist auch ziemlich außer Form. Ich glaube auch, dass sie normalerweise die Art von Spieler hat, um Sun hier auszukontern. Aber die hat sie überrascht, müssen wir sagen. Und für beide ist es natürlich ein Riesending. Sie haben aber auch beide dazu beigetragen, diesen Teil der Auslosung zu knacken und für sich zu öffnen. Und dann, ja, keine unbesiegbaren Gegnerinnen in Runde 4, aber beide werden da jetzt erstmal hinschauen.
Also Lulu Sun gegen Lin Zhu in der dritten Runde. Und wir müssen über zwei Spielerinnen sprechen, die heute einen weiteren bärenstarken Auftritt hingelegt haben. Das sind Diana Schneider und Emma Navarro. Diana Schneider in zwei Sätzen 6-1 gegen Sloane Stephens gewonnen. Die hat im Moment Selbstvertrauen bis unters Dach und trifft jetzt auf Emma Navarro. Die hat gegen Naomi Osaka gewonnen mit 6-4 und 6-1. Naomi Osaka hat hinterher gesagt, na, im Moment liegt es daran, dass ich nicht wirklich viel Selbstvertrauen habe, dann auch meine Matches zu gewinnen. Aber Emma Navarro, die macht das so unauffällig und so ohne in irgendeiner Weise in Hektik zu verfallen. Das ist schon wirklich stark, wie sie es macht. Sie schleicht immer so durchs Feld und sie fällt gar nicht so richtig auf, aber das macht sie schon herausragend.
Ja, ich habe mich ja gestern sehr erfreut an den Zahlen von Caroline Wozniacki. Nicht unbedingt an ihren 4 Unforced Errors, aber an den 5 Winnern. Ja. Man muss sagen, Emma Navarro hat auch nur 5 Unforced Errors gemacht gegen Osaka. Und Osaka kann Druck machen. Osaka schickt die Gegnerin. Da passieren normalerweise mehr. Und das ist natürlich das große Ding von Navarro. Alleine wenn man sieht, wie gut die sich auf dem Rasen bewegt, wie locker die ihren Slice einsetzen kann, wie schnell die aus Defensivpositionen wieder in der Mitte vom Court ist, das baut natürlich Druck auf die Gegnerinnen auf. Und das fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Wir hatten sie beide als Favoritin gesehen. Trotzdem hätte ich nicht mit so einem klaren Sieg gerechnet. Hätte eher gedacht, dass es vielleicht über die Nerven entschieden wird oder darüber, dass Navarro halt seit Monaten auf einem konstant hohen Niveau spielt. Aber hier hat man einfach gesehen, auf dem Rasen war das heute ein Klassenunterschied. Und eben, wer auf Rasen die Zahl an Unforced so niedrig halten kann, der erzeugt sehr viel Druck. Jetzt kriegen wir aber natürlich spannenderweise ein Rematch von dem, was wir in Bad Homburg im Halbfinale gesehen haben. Schneider gegen Navarro. Eigentlich gilt immer so ein bisschen die Faustregel im Tennis. Wenn ein Spieler, Spielerin das Match gewonnen hat, dann geht es beim nächsten Mal an den anderen. Das weiß ich nicht, ob es hier ist, aber ich muss sagen, wenn Schneider das wieder durchzieht, dann wäre das eine enorme Nummer, nach dem, was die jetzt in den letzten anderthalb Wochen geschafft hat, mit dem Turniersieg in Bad Homburg, hier wirklich dieser extrem überzeugenden Leistung gegen Stephens, also finde ich schon enorm, was die Moment leistet.
Ja, das finde ich auch enorm und Diana Schneider, die ja immer so ein kleines bisschen Probleme hatte, auch mit Verletzungen und die zwischendurch, hatte man das Gefühl, vielleicht auch ein bisschen hektisch geworden ist bei manchen Matches und dass sie immer sofort auf den Punkt wollte, die hat jetzt so einen richtig guten Mix drin und die macht wenig Fehler und die ist sehr druckvoll, sie ist sehr überzeugend dann in ihrem Spiel und auch überzeugt von ihrem Spiel und das ist wirklich stark und heute Sloane Stephens hatte nicht den Hauch einer Chance. Emma Navarro und Diana Schneider spielen also eine Achtelfinalistin aus, die dann vielleicht gegen Coco Gauff spielen wird. Coco Gauff auch überhaupt keine Probleme gegen Anca Tordoni heute. 6-2, 6-1. Anca Tordoni, ich glaube, das ist eine Spielerin, auf die wir achten werden müssen in den nächsten Monaten und Jahren. Und Coco Gauff trifft jetzt auf Sonia Kartel. Die hat gegen Clara Burel gewonnen. 6-3, 5-7, 6-3. Größter Erfolg für Sonia Kartel gegen Coco Gauff jetzt in der dritten Runde. Auch da können wir drauf setzen, dass das einen großen Court geben wird. Ob es 2 Matches am Freitag aus der Frauenkonkurrenz auf dem Center Court geben wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber an Tag 1 haben die Organisatoren ja schon mal bewiesen, dass sie es auch durchziehen würden.
Ja, und darüber hinaus war ja auch immer die Ansage, alle müssen einmal auf Court 1.
Ja.
Also kann auch sein, dass Gauff da hinkommt, aber wir gucken mal, wie groß möglicher Hype für wen auch immer dann am Freitag ist und wer dann wo unterkommt.
Ein Match, von dem ich nichts gesehen habe, ist das von Dajana Jastremska gegen Varvara Gracheva, obwohl es auf Court 14 gespielt worden ist. Und Court 14 ist direkt unterm Medienbalkon am Medienbereich, am Pressezentrum. Davon habe ich leider überhaupt nichts mitbekommen.
Jastremska. Also ich habe die letzten 10 Minuten gesehen.
Ja.
Kann ja mal kurz erzählen, weil Gracheva hat aufs Match aufgeschlagen und hat's dann nicht unbedingt selber hergegeben, weil Jastremska dann wirklich in die Offensive gegangen ist, aber es war schon ein bisschen bitter. Und Gracheva hat es dann aber eigentlich, fand ich, mit einem recht lockeren Lächeln quittiert und sah dann auch aus, als würde es irgendwie für sie trotzdem noch reichen. Und dann ist Jastremska im Tiebreak zweimal davon gezogen und hat es dann über die Ziellinie gebracht und dann ein bisschen schräger Moment am Netz. Beide gehen aufs Netz zu und Gračeva, die glaube ich auch einfach so ein Herzchen ist, die wollte dann Jastremska umarmen und Jastremska hat ihr dann was gesagt und dann haben sie den Schläger gegeneinander gedingst. Also für Jastremska läuft Gračeva wahrscheinlich noch unter Russin.
Ja.
Und das war dann ein bisschen schräger Moment, aber beide sind dann über den hinweg. Und Jastremska hat in dem Matchup definitiv mehr Power, aber Gračeva, hatte ich das Gefühl, hat es dann schon eher weggegeben.
Dajana Jastremska also in der dritten Runde und sie trifft dort auf Donna Vekic. Die hat in zwei Sätzen gegen Erika Andreeva gewonnen und Donna Vekic wird wahrscheinlich auch von Match zu Match mehr Selbstvertrauen haben, weil sie und der Rasen, das ist ja durchaus eine freundschaftliche Beziehung, wenn nicht gar Liebesbeziehung.
Aber dafür schon lange nicht mehr weit gekommen hier.
Ja.
Also die Liebe muss mal wieder erneuert werden. Sehr gut hinterm ersten Aufschlag und wir wissen, das ist das Entscheidende ganz häufig im Rasentennis. Und ich sehe sie auch als Favoritin gegen Jastremska. Da müsste Jastremska Vekic schon ans Laufen bekommen. Das ist, glaube ich, aber nicht so das Jastremska-Ding normalerweise.
Jasmine Paolini hat gegen Gret Minnen gewonnen mit 7:6 und 6:2 und trifft jetzt auf Bianca Andreescu. Und da geht die Formkurve so langsam, aber sicher immer weiter nach oben. Sie hatte gute Matches auf Rasen. Es war nicht immer, dass sie von Erfolg gekrönt waren, aber sie spielt mit einem neuen Selbstvertrauen. Und ich finde, sie hat, glaube ich, also sie hat meiner Meinung nach, hat sie wieder Vertrauen in ihr eigenes Spiel. Und das hat sie dann heute gezeigt. Und es war eine richtig gute Leistung gegen Linda Noskova, die man dann auch erstmal besiegen muss. Und auch Linda Noskova hatte ordentliche Rasenmatches in diesem Jahr. Bianca Andreescu siegt mit 6:3 und 7:6 und trifft jetzt auf Jasmine Paolini. Das wird eine sehr schwere Angelegenheit für Andreescu, das glaube ich schon. Aber dritte Runde, ich glaube, damit kann sie schon sehr zufrieden sein.
Ja, wobei sie, glaube ich, schon natürlich hier gewinnen will. Ne?
Natürlich. Also. Ich meine, die Ansprüche sind natürlich andere, wenn man schon mal einen Grand Slam gewonnen hat.
Und es war eine gute Leistung. Also es ist schwer, wie gesagt, was aus den Statistiken von IBM zu machen. Aber ich hätte das jetzt mal so interpretiert, das war die beste Leistung des ganzen Tages, die wir gesehen haben in seiner Komplettheit. 27 Winner, 11 Unforced Errors, Match total in der Offensive, bestimmt gegen Noskova, die ja exakt dasselbe machen will. Nicht all ihre Chancen genutzt, aber von dem, was man da rauslesen konnte und den Prozentangaben, die dann da verteilt werden, sah das wie die beste Leistung des Tages aus. Jetzt kommt natürlich Paolini und das Match hatten wir in der dritten Runde in Paris auch.
Ja.
Da ist Paolini dann im ziemlich starken Regen am Ende 6-0 im dritten davongezogen. Davor wurde es super eng. Andreescu ist aus meiner Sicht die bessere Rasenspielerin, aber Paolini ist im Moment von der Grundlinie locker eine Top-10-Spielerin. Und also ist sie natürlich auch im Ranking, aber von der Grundlinie für mich erst recht. Und von daher halte ich das für eine ziemlich offene Geschichte. Und wenn beide ihre Leistung so bringen wie heute, dann könnte es eins der besseren Matches des ganzen Turniers werden.
Ich bin extrem gespannt auf Bianca Andreescu. Ich sehe es ähnlich wie du, dass Jasmine Paolini im Moment erstmal besiegt werden muss und dass sie dann auch erstmal überpowert werden muss. Und das sehe ich im Moment hier noch nicht. Deswegen, das wird eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt auf dann übermorgen, wenn das Spiel dann über die Bühne geht. Wir haben noch ein paar Matches aus der ersten Runde gehabt. Elina Svitolina zum Beispiel in einem mehr als 3-Stunden-Kampf hat sie sich in 3 Sätzen durchgesetzt gegen Magda Linette mit 7-5, 6-7, 6-3 und trifft jetzt auf Julie Niemeyer. Die hat heute gegen Viktoria Golubic gewonnen mit 6-2, 6-1. Und wenn du sagst, dass die Leistung von Bianca Andreescu vielleicht eine der besten des Tages war, war das hier das überraschendste Ergebnis für mich des Tages, weil in dieser Klarheit habe ich das nie und nimmer erwartet. Wir wussten, dass Viktoria Golubic jetzt nicht unbedingt die beste Rasensaison hatte jetzt oder die beste Rasenphase hatte, aber wir wissen auch, dass sie immer zu den 20 besten Rasenspielerinnen gehörte in den letzten Jahren und dass Jule Niemeyer heute mit einer derartigen Konstanz dieses Match runtergespielt hat und das auch nicht zufällig gewonnen hat, sondern wirklich mit ihrem eigenen Spiel, das fand ich bemerkenswert.
Ja, und Konstanz ist das Wort hier. Also ich denke, diejenigen, die das gesehen haben alle darauf gewartet, dass sie bei 3-1, 4-1, 5-1 im zweiten Satz noch eingeht. Das haben wir jetzt halt häufiger gesehen, dass sie ein Top-10-Niveau gehen kann, aber dass sie halt auch ziemlich schnell in etwas fallen kann, was sie jetzt nicht unbedingt zur Top-150-Spielerin macht. Und heute hat sie es wirklich durchgezogen. Golubic konnte mit der Power nichts anfangen, hatte ich das Gefühl, wurde nicht ins Match hineingelassen von Niemeyer. Und sie ist, finde ich, gerade normalerweise in der Defensive so fantastisch mit ihrem Slice und der Art, wie sie sich mit ihrer Vorhand befreien kann und ist dann gut genug ans Netz zu kommen. Und all das hat Niemeyer einfach mit ihrer Power verhindert. Und jetzt wissen wir natürlich, das hat sie im letzten Jahr, dieses ganz tolle Match gegen Muchova hier in der ersten Runde gehabt. Und dann in der zweiten Runde war es vielleicht gegen Udvardi oder so verloren. Mhm, ich glaube, ja. Es war eine der Ungarinnen. Jetzt ist Svitolina natürlich sowieso eine andere Hausnummer. Aber man muss auch sagen, Svitolina ist im Moment nicht die Spielerin, die letztes Jahr hier im Halbfinale stand. Die hat immer wieder Verletzungen, Rücken in den letzten Monaten gehabt. Heute auch irgendwas, wo ich kurz hingeguckt habe, war wieder irgendeine Behandlungspause. Von daher, in der Theorie hat Niemeyer da eine Chance. Aber im Gegensatz zum letzten Jahr müsste sie dann wirklich zwei gute Matches nacheinander spielen.
Wir werden es sehen. Und das hat sie selber gesagt, die Konstanz, die muss halt jetzt kommen. Und sie hat dann auch gesagt, dass sie sehr glücklich ist mit ihrer Zusammenarbeit mit Michael Geserer, dass der ihr wieder Selbstvertrauen gebracht hat, dass sie das Spiel nochmal auf ein neues Level gehoben haben und dass es jetzt halt dran geht, dann die Ergebnisse einzufahren. Also Julia Niemeyer in der zweiten Runde morgen trifft sie dann auf Elina Svitolina. Beatrice Haddad-Meyer hat heute noch gewonnen, das haben wir noch gesehen, sie hat in zwei Sätzen gewonnen und Barbora Krejcikova hat wahrscheinlich das längste Match des Tages gewonnen gegen Veronika Kudermetova, 7-6, 7-6, 6-7, 7-5, das war das Match direkt vor Struff gegen Zhang und Jelena Struff hat dann schon gesagt, boah ey, die haben aber auch lange gespielt und es war 3,5 Stunden, am Ende hat Krejcikova mit 7-5 im dritten Satz gewonnen, trifft jetzt auf Katy Wolinetz, die hat in zwei Sätzen gegen Maria Lourdes Kalle gewonnen. Das war's von den Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Männer sprechen und dann haben wir auch noch ein Exklusivinterview, das wir jetzt einfach mal so bringen. Das ist alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Die Euro 2024 biegt auf die Zielgerade ein und auch unsere 100 Fußballlegenden Sonderstaffel über die legendärsten EM-Spieler aller Zeiten nähert sich dem Abschluss. Und in der aktuellen Folge, da blicken wir auf Deutschland gegen Spanien von 2008 zurück. Ein Spiel, das die deutsche Mannschaft nur knapp verlor, aber eigentlich war sie mindestens eine Klasse schlechter als die Spanier damals. Hört nochmal rein, erinnert euch und drückt die Daumen, dass das Viertelfinale Freitag gegen die Spanier mindestens genauso beginnt, ihr wird, aber hoffentlich mit besserem Ausgang.
Die Herren haben natürlich heute auch die zweite Runde gespielt und auch ein paar Matches aus der ersten Runde noch zu Ende gespielt, aber wir kümmern uns erstmal um die zweite Runde. Und da hat Jan-Lennard Struff heute gegen Zhang Zhijun gespielt. Und wie ich habe es eben schon gesagt, das Match davor hat extrem lange gedauert. Dazu gab es zwei Regenpausen, auch eine Regenpause während des Matches von Jan-Lennard Struff gegen Zhang Zhijun. Und die hat er gut gebrauchen können, weil zu dem Zeitpunkt lag er mit Satz zurück, 5-7. Im zweiten war es ausgeglichen, als die Regenpause anfing. Danach war es allerdings ein anderer Jan-Lennard Struff, der am Ende mit 5-7, 6-3, 7-6 und 7-6 gewinnt. Der vierte Satz im Tiebreak mit 10-8. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Da hat er vier Satzbälle abwehren müssen. Unter anderem bei 4-6 zwei Satzbälle, einen Satzball bei Aufschlag von Zhang Zhijun und ist am Ende der siegreiche Spieler, hat sich hier durchgebissen in einem Match. Da können wir einfach mal sagen, da kommt es wirklich auf wenige Punkte an, weil Zhang Zhijun ist auch einer mit einem starken Aufschlag, mit einer guten Vorhand und da die Geduld zu haben und so einen Gegner dann auch mal auszusitzen in zwei Tiebreaks, das ist dann ja auch die höhere Schule.
Und all das übrigens wieder mit seiner heißgeliebten Aufschlagsquote von 54%. Ja. Also war das Erste, wo ich am Matchende drauf geschaut habe. Ja, es waren am Ende nur 9 Punkte Unterschied. Und ich würde sagen, so hat sich das auch angefühlt. Mhm. Also Zhang, das wissen wir aus Halle und auch aus den letzten, ja, eigentlich 2, 2,5 Jahren, ist ein extrem guter Offensivspieler. Ich würde sagen, die Rückhand von Struff ist leicht besser. Und vielleicht, wenn man das jetzt gegeneinander aufrechnet, ist das dann auch, was den Unterschied macht. Aber wenn wir zum Beispiel mal vergleichen, beide oder Zhang kriegt mehr erste Aufschläge rein als Struff und hat am Ende auch nur 2% weniger hinter dem ersten Aufschlag gewonnen. Mhm. Beide sind da sehr gut, 82% und 84%. Und das legt natürlich die Grundlage für so ein Match auf Rasen. Und ich vermute, Zhang hätte heute irgendwie 70-80% der anderen Spieler hier besiegt. Und ich glaube, Struff hätte das auch noch vor 3 bis 5 Jahren verloren, hatte jetzt aber eine Phase in seiner Karriere.
Ja, das wollte ich gerade mal sagen, das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Vor ein paar Jahren hätte er dieses Match verloren.
Ja, aber er hat jetzt eine Phase seiner Karriere erreicht, glaube ich, wo er die innere Ruhe, die innere Mitte hat, seit seiner Verletzung da vor 2 Jahren, wo er dann wiedergekommen ist, kann ihn, glaube ich, wenig erschüttern. Und es gibt immer noch Matches, die er verliert, aber dann einfach meist gegen wirklich bessere Spieler. Mhm. Und dann ist er auch knapp gegen die Alcarazes dieser Welt oder so. Und von daher, blitzsaubere Leistung, knapp gewonnen, aber das haben wir angesprochen, das ist einfach auf Rasen so.
Ja, es ist so, und dann braucht man auch die Geduld und die Ruhe und die innere Mitte, wie du erzählt hast, um dann solche Matches dann auch zu drehen. Und es hätte sich niemand gewundert, wäre das in den 5. Satz gegangen und hätte Zhang vielleicht am Ende in 5 Sätzen gewonnen. Aber das ist die neue Stärke von Jan-Lennard Struff, der jetzt auf Daniil Medvedev treffen wird. Er hat Medvedev schon mal auf Rasen besiegt in Halle. Er hat auch schon mal verloren gegen ihn in Wimbledon. Und Daniil Medvedev hat halt allerdings alle Hände voll zu tun gehabt mit Alexandre Müller. 6-7 6 zu 7 hatte er den ersten Satz verloren. Im zweiten hatte Alexandre Müller 2 Satzbälle, um mit 2-0 Sätzen in Führung zu gehen. Und da hat sich Medvedev draus rausgewunden und hat am Ende mit 6-7, 7-6, 6-4, 7-5 gewonnen. Das war allerdings eine wirklich enge Geschichte und da hat Medvedev auch ein kleines bisschen Glück gehabt.
Ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, ich musste gehen nach dem, oder Mitte Tiebreak 2. Satzes. Müller hatte 7-6, 3-0 geführt, dann ist Medvedev da wieder reingekommen. Trotzdem fand ich ihn da noch recht unsicher, lag dann auch im Tiebreak mit 3-0 hinten, dann bin ich gegangen und ich habe auch ehrlich gedacht, dass er das Match verlieren würde. Und das nächste Mal, als dann wieder eine Chance hatte, aufs Telefon zu gucken, hat das Match gewonnen gehabt. Also den Teil kann ich mir nicht erklären. Wie es vorher war einfach, dass Müller, würde ich sagen, das Match extrem unangenehm gemacht hat für Medvedev, der für mich so ein bisschen steckte zwischen, oh, greife ich jetzt an, gehe ich jetzt in meine klassische Verteidigungshaltung rein, kann ich mich irgendwie auf einen Aufschlag verlassen, auch nicht, retourniere ich gut genug, nee, auch nicht, also er war so zwischen allen Welten gefangen und klar, ein Spitzenspieler dreht das dann am Ende vielleicht wirklich, wenn die Tür einmal zu häufig nicht zugegangen ist und das muss sich dann Müller vielleicht ankreiden, aber ich würde sagen, das war eine gute Leistung von ihm und Medvedev ist hier schlagbar auf der anderen Seite. Wir haben es zum Beispiel in Australien gesehen. Der hat halt auch die Fähigkeit, sich durchaus mehrere knappe Matches am Stück irgendwie durchzuwinden.
Ja, Lennart Struff hat das ganz nett in der Pressekonferenz gesagt. Er hat gesagt, ja, ich habe mit ihm in Madrid dann trainiert. Also, als er darauf angesprochen worden ist, würdest du lieber auf einem kleinen Court gegen Medvedev spielen? Dann hat er gesagt, ja, wird halt nicht passieren. Ne? Dafür ist er einfach zu gut im Ranking. Da hat er gesagt, wir haben in Madrid mal gegeneinander gespielt. Da war 2 Meter hinter der Grundlinie war die Mauer. Und da hat er gesagt, ich kann hier nicht spielen, das geht nicht. Und er sagte, und dann hat er trotzdem immer noch die Möglichkeit von 8 Meter hinter der Grundlinie zu retournieren und dir den Ball bei Surf and Volley vor die Füße zu spielen. Und das macht ihn halt so aus. Und da muss ich dann in irgendeiner Weise mit klarkommen. Und Struff hat jetzt nicht in irgendeiner Weise wie das Kaninchen vor der Schlange reagiert, sondern hat gesagt, ja, ich werde meine Chancen bekommen, aber es wird halt ein toughes Match. Aber es ist weit entfernt davon, von dieser Floskel, ich habe nichts zu verlieren, womit man ja eigentlich schon angibt, ja, mein Gegner ist schon deutlich besser als ich.
Naja, und vor allem Struff ist keine 23 mehr. Also, genau. Der hat vielleicht noch 8 wirklich realistische Chancen, bei einem Grand Slam was zu reißen und auch bei Grand Slam-Turnieren in Erinnerung zu bleiben. Im Moment stehen halt viele 2. bis 4. Runden, das ist ja auch vollkommen okay, aber ich glaube, er will auch was anderes. Und Rasen und Sand sind aus meiner Sicht die Chancen, wo ihm das gelingen kann.
Also Daniil Medvedev gegen Jan-Lennard Struff. Miomir Kecmanovic hat in 5 Sätzen gegen Telen Griekspoor gewonnen mit 6-3 im 5. Satz. Es gab noch nicht viele Matches hier heute in der 2. Runde. Ein paar mussten noch beendet werden aus der 1. Runde. Wir können allerdings noch ein paar andere Matches durchgehen. Fabio Fognini, Rasenablehner Nummer 2, hat gegen den Rasenablehner Nummer 1 gewonnen. Mit 6-4, 7-5, 6-7, 6-3 setzt sich Fognini gegen Kaspar Ruud durch. Und das war ein sehr lustiges, unterhaltsames Match und beinahe hätte es Fognini im 4. Satz noch aus der Hand gegeben, weil er hat im 3. Satz mit 5-2 geführt, hatte schon 2 Matchbälle und hat Viertelstunde später hat er den 2. Satz und den 3. Satz abgegeben, 6-7. Aber dann setzte er sich im 3. Satz dann noch durch, trifft jetzt auf Roberto Bautista Agut. Der hat gegen Lorenzo Sonego in 4 Sätzen gewonnen. Und das finde ich ja schon wieder erstaunlich. Von Roberto Bautista Agut hat man in den letzten 1,5 Jahren, würde ich sagen, kaum was gehört. Aber er kommt auf seinen Rasen zurück und besiegt einen wirklich guten Spieler in Lorenzo Sonego in 4 Sätzen und ist auf einmal hier wieder auf dem Rasen und ist der Favorit gegen Fognini, um ins Achtelfinale einzuziehen. Und selbst da sage ich, selbst da könnte er seinen Gegnern Kopfschmerzen bereiten, egal wer da kommt.
Ja, also wahrscheinlich geht es bei ihm darum, dass ihm nicht die Puste ausgeht. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein Ding für ihn jetzt im höheren Tennisalter geworden. Fand den Sieg auch beeindruckend gegen Sonego. Das war jetzt ja auch nicht so, dass das ein paar Tiebreaks waren und dann mal irgendwie so durchgewurstelt, sondern da war er schon klar der bessere Spieler. Fognini ist ja auch so lustig, der kann ja durchaus Rasen spielen.
Ja. Ich meine,
der hat hier zum Beispiel mal einen Murray im fünften Satz gehabt, aber er hat ja auch die Geschichte gehabt, wo er sich damals 20.000 Pfund hat vom Konto abbuchen lassen, wo er den Rasen so beschimpft hat und kaputt gehauen hat. 14er müsste das gewesen sein. Also mindestens eine Hassliebe. Ich glaube, der war aber heute ja sehr zufrieden mit
auch
sich selber.
Der mochte sich auch sehr, sehr gerne heute.
Der braucht halt einfach so einen Kaiserstock, mit dem der da über die Anlage spaziert hat.
Am liebsten würde er auf einer Senfte auf Platz 15 getragen werden.
Was nicht ist, kann er werden.
Ja, Fognini auf jeden Fall jetzt gegen Bautista gut in der dritten Runde. Alexander Bublik hat sich heute routiniert durchgesetzt gegen Arthur Cazot. 6-4, 7-6, 6-4. Überhaupt kein Drama, überhaupt kein Hustle oder so. Das war sehr routiniert weggearbeitet von Bublik. Trifft jetzt auf Tommy Paul und der... Das habe ich vorhin zum Kollegen Moritz Lang von Prime gesagt. Der hat heute
übrigens ein paar Mal im Bild gewesen bei BBC.
Ja. Paul hatte mehr Glück als Verstand. Gegen Otto Virtanen hat er gewonnen. 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 7, 7 zu 5 und 6 zu 4. Otto Virtanen, der vor zwei Tagen die Nachricht bekommen hat, dass seine Mutter gestorben ist. Der wird jetzt noch die nächsten Tage dann verbringen, Beerdigung vorzubereiten. Der hat hier extrem gut gespielt, Otto Virtanen, und hat Tommy Paul wirklich zur Höchstleistung getrieben. Paul gewinnt mit 6 zu 4 im fünften Satz. Das war, da hat er wirklich Glück gehabt.
Ja, und aus meiner Sicht stand es im vierten Satz, also Paul lag ein, zwei Sätze hinten, stand es 4-4 oder 4-5. Auf jeden Fall ist Paul bei seinem eigenen Aufschlag wieder unter Druck geraten, hat das dann über die Bühne irgendwie bekommen, diesen vierten Satz, und dann im fünften, meine ich, lag auch wieder 1-3 hinten, irgendwie sowas, und hat es dann auch noch geschafft. Also das war ein glücklicher Sieg nach einer sehr guten Rasensaison. Und jetzt bin ich gespannt, was er mit Bublik anfängt. Das sind ja einfach total unterschiedliche Typen und auch unterschiedliche Spielweisen. Bublik kann das total auseinandernehmen, was Paul macht, aber wenn Bublik nicht bei 100% ist in der Konzentration, dann gewinnt Paul das wahrscheinlich.
4-4 stand es im vierten Satz, da hatte Virtanen zwei Breakbälle, und im fünften Satz stand es 3-2 für Virtanen, und da hat er auch zwei Breakbälle gehabt. Also es war wirklich eine ganz enge Geschichte, und was ich da gesagt habe, er hatte etwas Glück. Also das war, muss man nicht den Sieg kleinreden oder so, er hatte wirklich Glück heute. Tommy Paul steht in der dritten Runde, manchmal braucht man für einen tiefen Lauf dann auch ein kleines bisschen Glück. Hugo Humbert hat in drei Sätzen gewonnen gegen Botik van de Sandsrolp. 7-6, 6-1, 6-3, trifft jetzt auf Brandon Nakashima, der etwas überraschend höchst klar gegen Jordan Thompson gewonnen. 6-3, 6-2, 6-2. Francis Tiafoe hat gegen Borna Coric gewonnen. 7-6, 6-1, 6-3. Borna Coric anscheinend kein Clown. Und Francis Tiafoe trifft jetzt auf Carlos Alcaraz. Der hat heute gegen Alexander Vukic im ersten Satz ein bisschen Quatsch gemacht. Da hat er auf den Satz aufgeschlagen, sich das Break wieder geholt hat es wieder abgegeben. Dann lag er, glaube ich, auch nochmal Break zurück, aber am Ende dann auch routiniert für Alcaraz in drei Sätzen. Carlos Alcaraz hat jetzt noch nicht für die ganz großen Highlights gesorgt, aber ist hier gut dabei.
Völlig solide auf seine eigene Art und Weise. Solide spielt er hier sein Ding durch. Ist wahrscheinlich immer noch der Favorit auf den Titel. Tiafoe-Match natürlich schon interessant, wie Coric da auch eingegangen ist. Coric gar keine Schnitte gehabt gegen den Aufschlag von Tiafoe. Also zumindest beim Return war er heute ein Clown. Und bin gespannt. Tiafoe hat er schon noch irgendwie eine Rechnung offen mit Alcaraz. Da dieses US Open Halbfinale, auch enger fünfter Satz, der an Alcaraz gegangen ist, im Nachhinein vielleicht die große Chance in der Karriere von Tiafoe gewesen, im Grand Slam Finale zu erreichen, wo er wahrscheinlich Favorit gewesen wäre gegen Casper Ruud. Also bin gespannt, wie er das hier angeht.
Also das ist das, was wir hier im Moment noch haben. Haben wir sonst noch ein Ergebnis? Nee, sonst haben wir im Moment kein weiteres Ergebnis. Momentan warten wir nämlich noch auf das Match von Jannik Sinner gegen Matteo Berrettini. Jannik Sinner führt im Tiebreak des vierten Satzes mit 3-2 und Berrettini in Aufschlag. Und jetzt hat er gerade den Ball daneben gesetzt und damit hat Sinner wohl das entscheidende Mini-Break vorne.
Wir können ja kurz drüber sprechen, wie das Match gelaufen ist. Oder?
Ja, können wir gerne machen.
Weil war interessant. Ich würde sagen, Sinner war eigentlich immer das bisschen besser, bis auf den dritten Satz, und hat die BBC eine spannende Statistik eingeblendet, die ich denke, aus Tennis-Inside-Daten kommen muss. Und zwar haben sie da auch berechnet, wie gut dann die Vorhand war. Und das muss ja, also Tennis-Inside sind die, die quasi Werte von 0 bis 10 bilden. Und ich denke, das hat sich die BBC von da geholt. Und Berrettini hatte da in dem dritten Satz einen Wert von 9,5 und in den Sätzen zuvor gerade mal so um die 7, irgendwas. Und ich würde sagen, Berrettini hat eine Top-10-Vorhand auf der Tour, konnte das aber in den ersten beiden Sätzen in der Form nicht zeigen, hat dann einen brillanten Satz gespielt, Spiel, wo Sinner auch keine Chance hatte, lag dann ja auch im vierten Satz schon wieder vorne Berrettini, also hat wirklich so goldene 50 bis 60 Minuten gehabt, aber dann hat Sinner halt in seiner Stabilität jetzt am Ende dann doch über die Ziellinie gebracht.
Jannik Sinner gewinnt am Ende in 4 Sätzen mit 7-6 im vierten Satz gegen Matteo Berrettini. Aber es war der erwartet harte Test für Jannik Sinner und er zieht trotzdem in die dritte Runde ein. Wir müssen jetzt noch einmal kurz über das Herrendoppel sprechen, weil dort haben nämlich heute Konstantin Franzen und Henrik Jebens ihr erstes Grand Slam Match in einem, ja, oder ihr erstes Match in einem Grand Slam gewonnen. Sie haben nämlich heute die zweite Runde erreicht durch 2x7-6, wie sie gewonnen haben, nämlich gegen Pavel Kotov und Rodriguez aus Kolumbien. Mit 7-6 und 7-6 haben sie gewonnen. Treffen jetzt auf Rohan Bopanna und Matthew Apton, die heute gegen Sander Ahrens und Robin Haase gewonnen haben mit 7-5 und 6-4. Und ich hatte sie für eine Pressekonferenz angefordert und ich war der Einzige in dieser Pressekonferenz, weil die anderen alle bei Struff waren. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich sie angefordert, jetzt muss ich auch gehen. Und dann habe ich mit ihnen ein Interview geführt. Und dieses Interview, das hören wir jetzt. Und wenn ihr uns nicht verratet, dann können wir das auch weiterhin machen mit dem Podcast. Also, das ist das Interview mit Konstantin Franzen und Henrik Jebens. Konstantin Franzen, Henrik Jebens, herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Ist eine blöde Frage, mir gefällt sie selber nicht. Wie fühlt es sich an?
Dankeschön erstmal. Sie fühlt sich sehr gut natürlich an. Wir haben jetzt länger, kann man jetzt nicht sagen, drauf gewartet, aber in Paris hatten wir eine sehr bittere Niederlage und deswegen fühlt sich das heute besonders schön, sage ich mal, an, dass wir heute hier in Wimbledon vor allem unseren ersten Grand Slam Sieg holen konnten.
Du sprichst es gerade an, die French Open Niederlage, hat die euch so ein bisschen in den Kleidern noch gesteckt hinterher, weil das war ja wirklich dramatisch damals im Match Tiebreak?
Also auch erstmal danke und tatsächlich nein, also wir haben uns echt seitdem extrem gesteigert, also wir hatten davor Halbfinale in Genf gespielt und auch da in Paris ein gutes Match gezeigt, dann mit dem 9-11 im Tiebreak im ausgespielten dritten Satz, aber danach sind wir in die Rasensaison und haben in Stuttgart sehr gut gespielt, in Halle, auch auf Mallorca und jetzt hier. Also haben wir da eher so ein bisschen unsere Lehren draus gezogen und sind da eigentlich sehr stark rausgekommen als Team.
Wimbledon jetzt, wie fühlt es sich an, beziehungsweise was ist das für ein Gefühl jetzt in Wimbledon zu sein? Alle sprechen davon, dass was ganz Besonderes ist. Es ist jetzt euer drittes Grand Slam Turnier gewesen. Was macht es mit euch hier? Ist es wirklich dann wirklich was anderes dann auch für den Doppelspieler, der zum ersten Mal hier ist?
Ist natürlich ein ganz anderer Flair hier. Man spielt komplett in Weiß. Die Leute sind alle nochmal, ja, schöner, sage ich mal, und besser angezogen. Und so, Wimbledon ist das Turnier, wo man so als kleiner Junge, sage ich mal, von geträumt hat, hier zu spielen und hier Matches zu gewinnen. Deswegen war es ja umso besonderer, auch nochmal auf diesem Rasen zu spielen, der ja als heiliger Rasen, sage ich mal, von allen so hochgehypt wird, war es natürlich sehr besonders, hier zu spielen.
Gegen Kotov Rodriguez heute in 2 Tiebreaks gewonnen. Es gab einen Punkt im zweiten Satz, der extrem spektakulär war, den ihr verloren habt nach 4 oder 5 Schmetterbällen. Nerven behalten oder wie habt ihr dieses Spiel dann erlebt dann in diesem Match?
Also ich denke, wir hatten viele Chancen beim Return im zweiten Satz, wo wir immer viel näher dran waren als der Gegner. Und erstmal der Punkt war natürlich mal schön für die Zuschauer. Weil sonst haben wir sehr gut serviert und wenig zugelassen. Und ja, das ist Doppel. Da muss man dranbleiben. Das zeichnet uns auch aus, Konstantin und mich, dass wir da zusammenhalten, dass wir da dranbleiben. Weil es ist frustrierend, aber so ist halt der Tennissport. Und da sind wir stark rausgekommen und haben dann im Tiebreak die Nerven behalten und denke, verdient in zwei Sätzen gewonnen.
Ihr seid seit Anfang 2023 dabei. Fabian Fallert hatte sich damals verletzt. Ihr habt euch dann zusammengetan. Wart ihr überrascht davon, wie schnell es gegangen ist, dass ihr euch sie auf dieses ATP-Level dann hochgespielt habt, beziehungsweise dann jetzt auch, dass ihr Grand Slam spielen könnt und dass ihr schon unter den Top 65 seid?
Überrascht würde ich nicht sagen, weil ich glaube, wir beide wissen, dass wir ein sehr gutes Level haben. Ich denke, wir haben auch schon davor, bevor der Hendrik schon mit dem Fabian gespielt hatte, zweimal gespielt gehabt. Da hat es auch schon ganz gut funktioniert. Deswegen, wir kannten uns schon auch von Turnieren davor. Deswegen war es sehr hilfreich, dass man sich kannte, so ein bisschen wusste, wie der andere auch tickt. Und dann haben wir recht schnell, sage ich mal, in den ersten zwei Turnieren haben wir einmal Finale den Titel geholt und dann war es klar, dass wir weiterspielen und hatten dann auch eine schwierige Phase so ein bisschen, wo wir eigentlich immer gut gespielt haben und gegen gute Teams dann immer verloren und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und dann haben wir uns ein bisschen in so einen Rausch, sage ich mal, reingespielt und wir wussten, wir sind beide natürlich zwei große Kerle, Jungs und die gut servieren, da wissen wir, dass es immer sehr schwierig wird, dass die anderen uns breaken können. Und das ist bis oben hin zum Top-Niveau, sage ich mal. Und das hat sich bis heute hin, sage ich mal, ausgezeichnet. Und wir können auch gut returnieren, deswegen sind wir ein sehr gefährliches Team und haben uns jetzt auch, sage ich mal, auf der ATP-Tour und jetzt auch auf der Grand Slam Tour, sage ich mal, etabliert.
Gibt es was ihr, wo ihr sagen würdet, im letzten Jahr hat sich das nochmal weiterentwickelt, weil ihr habt dabei gesagt, guter Aufschlag, gute Returns etc. Aber dieses Zusammenspiel, ist das jetzt nochmal verfeinert worden oder wie habt ihr gesagt, also habt ihr dann eine Entwicklung da auch selber dann gespürt?
Ja klar, also wie du gesagt hast, wir spielen ja jetzt erst seit Anfang 2023 zusammen. Das ist ja erst knapp anderthalb Jahre und natürlich, da ist viel Erfahrung dazugekommen, man lernt sich besser kennen. Konstantin hat es gesagt, wir hatten im Januar natürlich schon mal gespielt, aber wir haben dann direkt ein Finale, ein Turnier gewonnen. Und auch da davor hatte Konstantin Finale bei einem sehr großen Challenger gespielt, 125er. Ich hatte mit Fabian Fallert noch das Challenger in Koblenz gewonnen. Also da hat man schon gesehen, dass wir auch Turniere gewinnen können und auch dagegen zum Teil schon sehr gute Leute haben wir da gewonnen. Und klar, es ist einfach auch ein Prozess. Man muss sehr viel gewinnen, um von der Challenger-Tour überhaupt auf die ATP-Tour zu kommen. Und da sind auch gute Spieler. Und ja, da kam immer mehr Erfahrung dazu. Und natürlich haben wir unser Level dann immer peu à peu hochgeschraubt. Wir haben eine sehr gute Trainingsroutine, arbeiten da viel. Und ich denke, das macht schon einiges aus und ist eine Art Schlüssel von uns.
Trainiert ihr zusammen oder trainiert ihr alleine und dann nur zu den Turnieren dann zusammen?
Wir sind natürlich jetzt sehr viel unterwegs. Ja. Also wir haben jetzt wann haben wir das letzte Mal eine Woche Pause gemacht? Das war, glaube ich, vor München war das. Also das war im April. Mhm. Deswegen ist man viel unterwegs und da trainieren wir natürlich jeden Tag zusammen. Zum Beispiel jetzt vor Australien für die Vorbereitung, da haben wir separat trainiert. Wenn wir mal zu Hause sind, dann macht bisher jeder so sein eigenes Ding. Aber mal schauen, was die Zukunft, sag ich mal, noch gibt.
Ja, ich würde gerne noch einmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was hier tatsächlich inzwischen allgegenwärtig ist. Ihr habt beide College gespielt. Hier laufen im Herrenwettbewerb, Herren Einzel, Herren Doppel, wahrscheinlich 30, 40 Leute rum, die den College-Weg gegangen sind. Was denkt ihr, was gibt das College und was gibt das Spielen in Colleges den Profis mit, dass sie dann auch in den ATP-Wochen beziehungsweise in ATP-Matches dann auch mit reinnehmen können?
Also zum einen fürs Doppel diesen Team-Spirit, weil klar, im Einzel sind auch Leute, die auf dem College waren, Beispiel Dominik Köpfer jetzt, Yannick Hanfmann auch und die spielen auch sehr gutes Doppel und man nimmt da diesen Team-Spirit mit, aber auf der Doppeltour sind wirklich ganz, ganz viele Jungs, die waren alle im College, also ich will es jetzt nicht aufzählen, aber ich würde mal grob sagen, 3 von 4 fast, also, oder sagen wir mal 3 von 5 in der Top 100, da sind schon sehr viele. Und ja, im College wird Wert auf Doppel gelegt und man spielt in einem Team, was ja sonst untypisch ist, weil Tennis ist ja eigentlich so der ultimative Einzelsport und klar, Doppel gehört auch dazu zum Tennis, aber es wird nicht so viel trainiert oder nicht so viel gespielt, wie es sollte, weil es auch im Einzel extrem helfen kann. Und da haben wir natürlich schon einen Vorteil durch das College, dass man da ein bisschen dieses Team-Spirit lernt, mehr Erfahrung hat, da wird mehr das Doppel gecoacht, auch in den USA wird ja auf Hartplatz gespielt, da muss man mehr ins Netz gehen. Also es gibt viele Facetten, die da helfen und generell, was es hilft, auf der Tour besser zu bestehen. Man hat einfach in den 4 Jahren oder auch 5 zum Beispiel bei Konstantin, man lernt sich vielleicht auch mit was anderem zu beschäftigen, weil die Wochen sind schon sehr lang und Tennis ist sehr intensiv und da braucht man einen langen Atem und das lernt man natürlich im Studium, sich auch anderen Sachen zu widmen. Das hat mir persönlich viel geholfen in letzter Zeit, wenn wir so viele Turniere spielen.
Was macht ihr jetzt hier im Moment in deiner Freizeit? Ist die Zeit da, um London ein bisschen kennenzulernen noch? Oder?
Schwierig durch den Verkehr. Mhm. Wir wohnen jetzt in Fulham an der Grenze zu Chelsea. Da ist der Weg dann schon recht weit, sage ich mal, in die Stadt. Wir wissen jetzt auch nicht genau, wann es weitergeht. Aber so in der Freizeit, also wir verstehen uns so auch außerhalb des Platzes sehr gut. Deswegen gehen wir viel zusammen auch Abendessen oder Kaffee trinken. Wir sind beide sehr große Kaffeeliebhaber. Ja, kann man sagen. Und jeder hat so seine eigenen Sachen, die er noch so ein bisschen macht. Mhm. Ich lese sehr viel. Hendrik ist sehr viel zurzeit noch beschäftigt mit seinem Social Media, wo er, sage ich mal, noch viel Zeit investiert und hat so auch noch seine eigenen Interessen, die wir nachgehen. Aber so verstehen wir uns sehr gut. Deswegen hängen wir auch sehr viel, sage ich mal, zusammen ab.
Jetzt wahrscheinlich, also ich möchte es jetzt nicht jinxen, aber wahrscheinlich gegen Bopana Apton in der zweiten Runde, ist jetzt gerade eben unterbrochen worden. Was kann man von den beiden älteren Herren dann lernen, beziehungsweise wie schaut ihr auf das Match?
Also wir schauen so aufs Match, dass wir sie analysieren werden, gehen noch gucken, wo die Schwächen sind und da werden wir angreifen. Und hier auf Rasen haben wir jetzt in der Saison, die jetzt so 5 Wochen geht, wenig Breaks bekommen, also das möchte, glaube ich, keiner gegen uns spielen und da wollen wir attackieren, eben in die Schwächen, die ich jetzt natürlich nicht nennen darf. Und sehen wir positiv voraus, aber sie haben ja auch noch nicht gewonnen. Deswegen, unsere Trainer gucken gerade das Match. Ich glaube, das ist jetzt wieder auf dem Platz, weil die Plan sind runter. Und ja, dann wird man sehen, wer kommt und das Beste draus machen. Gut aufspielen, das ist unser Plan.
Dankeschön.
Ja,
danke
dir.
Ja, ist eine coole Geschichte. Seit 1,5 Jahren auf der Tour zusammen, haben sich sehr schnell durchgespielt bis auf die ATP-Tour und jetzt haben sie zum 3. Mal bei einem Grand Slam gespielt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie sie diese erste Runde in Paris mit 11-9 im Match-Tiebreak verloren haben. Und ja, haben sie aufgerappelt, haben gut gespielt in den letzten Wochen auf Rasen und jetzt hier verdient die zweite Runde erreicht und jetzt gegen Bopana Apton, das ist natürlich eine coole Geschichte.
Ja, und in 5 Jahren, wenn dann die Bopanas dieser Welt wirklich in Rente sind, dann wird es nur noch eine College-Meisterschaft. Ne?
Ja, genau.
Was meinten Sie? 3 von 4 sind schon vom College. Ich habe das Gefühl, irgendwann werden es 9 von 10 sein. Vielleicht wirklich noch so ein paar alterne ATP-Spieler und ansonsten wird er einfach College weitergespielt.
Wobei ich noch nicht ganz überzeugt davon bin, dass Roman Bopana in 5 Jahren schon zurückgetreten ist.
Wie alt ist der mittlerweile? Auch paar
43. 43. Ne?
43. 43. Ach, Jungbrunnen.
Ne? Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge. Ach, lass uns noch mal gerade einen Blick auf morgen werfen. Wir können ja tatsächlich noch mal auf den morgigen Tag werfen, weil Alexander Zverev wird morgen auf dem Court 1 wieder antreten. Der Court 1 gehört ihm im Moment. Er spielt das 3. Match gegen Marcus Giron. Davor Jack Draper gegen Cameron Norrie und Katie Bolter gegen Harry Dart. Morgen so ein bisschen in britischer Hand. Der Court 1 auf dem Center Court. Novak Djokovic ab 14.30 Uhr deutscher Zeit gegen Jacob Fernley. Dann Iga Świątek gegen Peter dramatisch und dann, und das ist nun wirklich, es ist wirklich was Neues, Andy Murray und Jamie Murray gegen Rinki Hijikata und John Pierce. Ja, da wird schon mal das große Besteck aufgefahren für Andy Murray dann nochmal im Doppel.
Ja, irgendwer hatte doch geschrieben, erstmal seit den 90ern, dass ein Herrendoppel in der ersten Runde auf dem Center Court angesetzt worden ist. Also häufig wird noch verschoben, wenn der oder wurde vor allem früher verschoben, wenn der Center Court schnell durch war, dann wurden dann auch irgendwelche Doppel hingeschoben. Aber jetzt wirklich offiziell angesetzt, erstmal. Ich meine, es war 92 und es müssten vielleicht die Woodies gegen irgendwen gewesen sein.
Oder McEnroe Stich, die damals 92 gewonnen haben.
Ja, ich weiß leider auch nicht mehr, wo ich die Zahl her habe. Ist irgendwie an mir vorbeigeflogen. Vielleicht finden wir es noch raus. Ist auf jeden Fall eine coole Nummer und wird dann ja wahrscheinlich wirklich im Abendprogramm zu sehen sein, kurz bevor dann die Wahlresultate verkündet werden.
Ja, nochmal eine schöne Nachricht, bevor die Wahlresultate veröffentlicht werden, obwohl in Großbritannien ja durchaus ein bisschen Hoffnung besteht. Das ist unser politisches Statement zum heutigen Tag. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und auch gerne noch bei Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die wollen wir auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun über Steady und per PayPal. Und die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert
auf meinsportpodcast.de.